Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
And the ladies singles champion for 2023, Markéta Vondrousova.
Markéta Vondrousova ist die Championess, Champion, der Champion 2023 bei den Frauen. Sie besiegt im Finale Ons Jabeur mit 2x6-4. Sie ist die erste ungesetzte Spielerin in der Geschichte in Wimbledon, die das Turnier gewonnen hat. Und wir müssen uns daran erinnern, seit 2001 gibt es erst 32 Gesetzte. Vorher gab es nur 16 Gesetzte. Eine überragende Geschichte. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Ausgabe hier vom Turnier in Wimbledon zu diesem Grand Slam mit der Finalausgabe der Frauen. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist eine Geschichte, die ich gar nicht oft genug erzählen kann, dass sie die erste ungesetzte Spielerin ist, die dieses Turnier gewonnen hat. Ich meine, wir haben so viele Champions erlebt. Seit 1920 gibt es gesetzte Spielerinnen. Und bis 2001 gab es nur 16 gesetzte Spielerinnen. Und es hat nie eine ungesetzte Spielerin dieses Turnier gewonnen. Das ist schon eine große Geschichte.
Ja, und wir hatten in der Vorschau und dann auch während der Sendungen, während des Turniers immer mal wieder darüber gesprochen, dass es eben eigentlich ein Turnier der etablierten Spieler und Spielerinnen ist, ein Turnier der Stars, einer derjenigen, die sich schon oben festgesetzt haben, die schon Erfahrungen haben, die schon Erfolge auf dem Rasen gesammelt haben. Wenn wir jetzt mal gucken, zum Beispiel jemand wie Novak Djokovic, der hat nun auch ein paar Anläufe gebraucht und auch viele der anderen, selbst Federer hat Jahre gebraucht. Und von daher ist es wirklich, naja, es ist das etablierte, es ist vielleicht auch das konservative Turnier, auch in seiner Sieger- und Siegerinnenliste, und dass dann jemand hier reinkommt und es einfach mal so durcheinander wirbelt, wenn auch in einer ganz unprätentiösen Art, das ist schon erstaunlich.
Ganz unprätentiöse Art, du hast es gesagt, Markéta Vondrousova war letztes Jahr als Touristin in London, in Wimbledon, weil sie ihr Handgelenk wieder hat operieren lassen müssen. Sie hat in ihrer Karriere schon 3 Handgelenks-OPs hinter sich bringen müssen. Wir haben über die erste ja schon gesprochen, die sie damals direkt nach dem French Open-Finale 2019 hatte. Und letztes Jahr war sie hier als Touristin in Wimbledon und dieses Jahr gewinnt sie. Das ist eine coole Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine Spielerin, die ich einerseits super spannend finde, schon seit Jahren. Wir waren ja schon damals auf Sendung, als sie 2019 das Finale bei den French Open erreicht hat, ist ja dann auch erst in dem Jahr davor so richtig auf die Tour gekommen. Eine, die bisher wenig Titel oder eigentlich nur einen hier vorgewonnen hat, jetzt eben Wimbledon, die ein Spiel hat, was nicht so einfach zu kategorisieren ist. Eine, die wenig hergibt, also die britischen Journalisten und Journalistinnen haben sich ja wirklich die Zähne an ihr ausgebissen in den letzten Tagen, um Geschichten rauszubekommen. Und da kann man die Augen drüber rollen. Auf der anderen Seite, Sport ist Entertainment und lässt sich über Geschichten erzählen und sie gibt eben wirklich nicht viel her. Und jetzt kam heute natürlich sogar bei der Siegerehrung die Frage nach der Katze, die Frage nach dem Ehemann. Jetzt wissen wir, was die britische Presse in den letzten Tagen auch in den Pressekonferenzen immer wieder erfragt hat. Und ich fand es jetzt aber angenehm, dass sie da schon drauf eingeht, dass sie jetzt aber eben nicht viel hergibt. Es passt zu ihr. Sie ist irgendwie eine Erscheinung, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil sie jetzt eben keine ist, die sich groß inszeniert, die, glaube ich, auch nicht die Lust hat, sich groß zu inszenieren. Du hattest gerade zu mir so schön gesagt, die ist so normal. Und ich glaube, das umschreibt sehr gut. Irgendwie der Mann, der da stand, der kam jetzt auch nicht vor, als wenn er irgendwie groß aufträgt oder so. Das ist irgendwie so ein normales Pärchen, Mitte 20, und sie ist halt eine ziemlich gute Tennisspielerin. Und die als Wimbledon-Siegerin, wo der Glanz, die Gloria immer eine ganz große Rolle spielt, das ist natürlich irgendwie aus der Zeit gefallen, aber auch ja irgendwie mal eine schöne Unterbrechung von dem, was wir dort sonst erleben.
Was ich auch lustig finde, ist die erste oder die dritte tschechische Spielerin in den letzten 25 Jahren, 1998 Jana Novotná, 2011 und 2014 dann Petra Kvitová und jetzt Markéta Vondrousová. Und Kvitová und Novotná hatten ja sich schon so ein bisschen vorher dann auch so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Kvitová, da wussten wir, dass sie auf Rasen spielen kann, aber dann hat sie erst 2011 diesen Titel gewonnen. Erst 2011. Aber Jana Novotná hatte ja schon das eine oder andere dramatische Halbfinale und Finale gehabt vor diesem Turnier, was sie damals gewonnen hat. Und jetzt halt Markéta Vondrousová. Es ist eine Geschichte, die auch für Tschechien nicht ganz unbedeutend ist, weil wir wissen, seit 20, 25 Jahren, Tschechien bringt Talente heraus. Da muss man wirklich nur an die Nachbarstür klopfen und dann kommt da ein tschechisches neues Talent raus. Aber auf Rasen haben sie sich immer ein bisschen schwer getan und deswegen dann auch so ein bisschen Promi-Auflauf heute. Martina Navratilova, gut, die war sowieso da. Jan Kodesch war zum Beispiel auch da. Das ist für Tschechien auch eine große Nummer.
Ja, auf jeden Fall. Und klar, wir haben in den vergangenen Jahren noch eine tschechische Grand-Slam-Siegerin gehabt in Form von Barbora Krejčíková. Mhm. Übrigens, wenn wir jetzt über Leute reden, die sich zu verkaufen wissen, das kann Krejčíková auf jeden Fall, die ja auch immer eine Geschichte erzählt hat. Und jetzt ist es am Ende so ein bisschen diejenige, die vielleicht am wenigsten auffällt unter den Tschechinnen, die jetzt ja so keine Lautsprecherinnen sind. Aber Kvitová ist ja schon eine, die eine Ausstrahlung hat.
Ja, ich und Novotná auch damals.
Ja, oder eben auch auf ihre Art Krejčíková. Die, oder dann hatten wir jetzt ja gerade erst die French Open. Also von daher, es gibt ganz viele Tschechinnen und ich glaube, sie war jetzt ja die siebte, achte Tschechin in der Weltrangliste. Ich habe jetzt gerade.
Die siebte vor diesem Turnier und jetzt ist er auf Platz 10.
Ja, in der Weltrangliste.
Ja.
Und also. Erstaunliche Geschichte, muss man sagen, bei einem Turnier, wo wir auch nicht vergessen dürfen, als wir ins Viertelfinale reingekommen sind, da hatten wir, glaube ich, Top oder 5 der Top 8 der Weltrangliste dabei. Wir hatten die 3, die das Jahr dominiert haben, dabei. Und dann gewinnt es am Ende Markéta Vondrousová.
Das ist für mich die größte Geschichte daran. Also diese Geschichte, dass wir im Viertelfinale Spielerinnen hatten wie Swiatek, wie Svitolina, wie Pegula, wie Ons Jabeur, Elena Rybakina und Arina Sabalenka. Da kam noch Madison Keys dazu. Dann war das allerdings das Thema, dass das die 8 Spielerinnen war. Und daraus kommt Vondrousová am Ende ins Finale und gewinnt das auch. Das ist eine ziemlich große Geschichte.
Naja, wenn man jetzt mal guckt, im Viertelfinale lag sie 1-4 im dritten Satz gegen Pegula hinten. Dach wird geschlossen, sie gewinnt die nächsten 5 Spiele, gewinnt das Halbfinale souverän, gewinnt das Finale souverän. Jetzt kann man natürlich jeweils zu den Spielerinnen rübergucken, die auf der Verliererinnenseite standen, aber es gibt schon einen Grund, warum sie es gewonnen hat. Und dass sie das in so einem erlesenen Feld geschafft hat, Respekt.
Lass uns mal gerade darüber sprechen, dass heute das Dach geschlossen war. Es hat nicht mal geregnet draußen, aber es wehte ein derart starker Wind, dass die Organisatoren wohl Angst hatten, dass bei dieser Stärke des Windes, sollte Regen einsetzen, dann das Dach nicht mehr geschlossen werden könnte. Auch eine Geschichte, die ich zum ersten Mal gehört habe.
Wie finden Sie das?
Ich möchte gerne, dass es ein Turnier ist, was unter offenem Dach geklärt wird und doch das Match unter offenem Dach geklärt wird. Ich habe Verständnis dafür, dass man nach diesen 2 Wochen dann jetzt nichts mehr dem Zufall überlässt und dass man sagt, okay, sollte es regnen, und es waren wohl auch ein paar Schauer angekündigt, sollte es regnen, dann machen wir es lieber jetzt erstmal komplett zu. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass man eigentlich solche Titel unter dem freien Himmel ausspielen sollte.
Ja, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen eine Wimbledon-Entscheidung dahingehend, dass die Schönheit des Produkts bloß nicht zu sehr dem Winde zum Opfer fallen soll, weil wäre der Wind heute ordentlich da reingekommen, dann können wir uns vorstellen, dann wäre es extrem schwierig mit dem Aufschlag gewesen, es wären viele Ballwechsel da drin gewesen, die vom Winde verweht worden wären, und ich glaube, Wimbledon, die so sehr darauf achten, dass ihr Produkt, und bei Wimbledon ist es definitiv ein Produkt, Wimbledon ist ein Freizeitpark, dass ihr Produkt bloß keine Kratzerchen bekommt, und so habe ich das jetzt mal in meiner bösen Art interpretiert, auch wenn wir unter Umständen am Ende wirklich eben die Begründung bekommen werden, dass es diese Windwarnung gab und sie es deswegen nicht machen wollten, aber ich glaube, es kam ihnen ganz gelegen.
Ja, das glaube ich auch, dass es ihnen gelegen kam, und ich glaube auch, dass wir kein derart interessantes Match gesehen haben. Ich möchte nicht sagen, dass es Weltklasse war, weil wir haben beide den Effekt, glaube ich, oder es waren alle Zuschauerinnen und Zuschauer diesen Effekt gespürt, dass da auf der einen Seite eine Spielerin stand, die zum ersten Mal oder zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale stand, auf der anderen Seite eine, die zum dritten Mal sich den Titel oder sich im dritten Versuch den Titel holen möchte und so ein bisschen auch unter Druck stand. Ich meine, man hat schon gesehen, dass es keine erfahrenen Grand-Slam-Finalistinnen waren.
Ja, und damit können wir eigentlich auch mal ein bisschen aufs Match eingehen. Mhm. Ich hatte es auf der BBC geschaut. John McEnroe, muss ich sagen, fühlte, ich glaube, er war persönlich beleidigt, dass Jabeur jetzt nicht die Geschichte zu Ende gebracht hat. Und generell hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es war jetzt auch das Turnier, wo der Ärger ein bisschen da war, dass die Geschichten nicht zu Ende gebracht wurden, die da waren. Svitolina oder wenn Świątek gewonnen hätte oder wenn Sabalenka ins Finale gekommen wäre, dann hätten wir sicherlich ein klein bisschen Krawall aus der britischen Presse bekommen und am Ende gewinnt es dann eben Wondrusova. Aber wie ich schon sagte, es gab einen Grund, dass Wondrusova das gewonnen hat. Und ich würde mal so ein bisschen in die Match-Nachbesprechung mit der These einsteigen, dass Jabeur extrem gut darin ist, wenn sie einen Fixpunkt hat, an dem sie sich ausrichten kann. Und der Fixpunkt in den letzten beiden Matches, das war, dass sie wusste, ich kriege von der anderen Seite eine gewisse Power, ich kriege eine gewisse Gradlinigkeit im Spiel. Und Wondrusova hat ihr das ja überhaupt nicht angeboten. Wondrusova hat Jabeur de facto einfach immer und immer wieder ins Leere laufen lassen. Und das, glaube ich, hat Jabeur, die schon ein paar Nerven hatte, da würde ich zustimmen, ihr aber auch spielerisch den Zahn gezogen. Und ich glaube, Jabeur war da schon drauf vorbereitet. Nur eben, nachdem sie dreimal so schön den Fixpunkt nacheinander bekommen hat, mit Power und Gradlinigkeit und Angriffsspiel, und jetzt kommt jemand und macht genau das Gegenteil. Ich glaube, da kam sie heute einfach nicht raus.
Es gab eine sehr, sehr interessante Statistik zwischendurch, die von der BBC eingeblendet worden ist. Das war der Average Topspin Speed in Meilen pro Stunde. Der letzten drei Gegnerinnen gegen Jabeur, das war auf der Vorhand Average 73 Meilen und auf der Rückhand 71 Meilen. Von Wondrusova bekam sie 67 Meilen auf der Vorhand beziehungsweise 63 Meilen auf der Rückhand. Sie hat ein hohes Tempo bekommen in den drei Runden zuvor. Sie hat einen relativ konstanten Rhythmus bekommen in den Runden zuvor. Und das wurde ja auf eine Art und Weise verlangsamt, die sie komplett auseinandergebracht hat. Und ich sage nochmal, ich glaube, es waren beide Spielerinnen sehr nervös am Anfang. Ich habe bei Daria Saville habe ich ein paar Tweets dann noch gelesen, die gesagt hat, die tun im Moment alles, aber frei schwingen tun die bei weitem nicht.
Ist ja jetzt auch keine Überraschung. Also nee. Wimbledon ist immer noch das größte Finale, was wir im Tennis haben. Für Jabeur mittlerweile aufgeladen mit, naja, fast schon einer Nowotnerschen Tragik. Also bei ihr war ja klar, dass sie das unbedingt haben wollte. Und Wondrusova war für die, das mit Abstand die größte Bühne war. Ja, sie war damals im Finale der French Open, aber vielleicht erinnern wir uns, das war ein eher unglücklich verlaufenes Turnier, weil es ja so viel geregnet hatte und dann das Halbfinale erst am Tag vorher war und dann ist sie so ein bisschen in diesem Finale untergegangen gegen Ash Barty und das Olympiafinale, da hatten wir gar keine Zuschauenden. Mhm. Also die beiden großen Finals haben unter ganz anderen Umständen stattgefunden und von daher für beide schon eine große Nummer. Und das Spannende war jetzt ja einfach, dass Wondrusova trotzdem eine gewisse Stabilität reingebracht hat. Also bei ihr steht ja am Ende auch 10 Winner, 13 Unforced Errors und bei Jabeur 25 zu 31. Mhm. Also bestimmt wurde das Match auf jeden Fall von Jabeur. Aber das Meta-Level, das wurde entschieden von Wondrusova und ihrer Herangehensweise.
Ich möchte noch einen Gedanken teilen, den ich heute während des Matches hatte. Das Match hat sich anders angehört. Also es ist so, dass sich auf dem Wimbledon Center Court sowieso Tennis anders anhört als, ich sag mal, bei den French Open oder bei den Australian Open. Die Schläge sind anders. Dadurch, dass das ein sehr runtergezogenes Dach ist, haben wir dann auch einen anderen Sound etc. Heute haben wir mit viel Spin, mit viel Finesse, mit viel Variation dann ja auch gearbeitet, was ich eben gerade gesagt habe. Die Vorhand- und die Rückhandgeschwindigkeit war gar nicht so hoch, weil mehr Spin reingesetzt worden ist, weil mehr versucht worden ist, Crosscourt zu schlagen und zwar nicht mit höchstem Tempo, sondern zwischendurch dann auch mal einfach mal die Gegnerin auszuspielen. Wir haben den einen Smash von Ons Jabeur im ersten Satz erlebt, wo sie einfach mal so ein Slice-Volley, einen Slice-Smash angesetzt hat. Das hat sich heute anders angehört als andere Finals. Das Finale.
Ja, ist ja auch eben nicht das, was man unbedingt jetzt in Wimbledon erwarten würde, wo Power ja schon so ein bisschen der entscheidende Faktor sein kann. Aber hier waren es zwei, die vielleicht ihren allerbesten Belag eigentlich auf dem Sand haben. Und in der Form war es ja auch eine Art von Sandplatztennis, die hier auf dem Rasen gespielt wurde. Also es war jetzt nichts, was entschieden wurde darüber, wer die Linien trifft, sondern wer ist zwei, drei Schritte voraus, wer ist in der Lage, sich die Gegnerin auszugucken, zu antizipieren, was jetzt passieren wird, dafür schon einen Konter in petto zu haben. Und dann natürlich ganz wichtig, wirklich die entscheidenden Punkte zu gewinnen, weil auch hier am Ende, es sind 11 Punkte Unterschied. Ich glaube, es hat sich teilweise größer angefühlt, weil Jabeur 2-3 Phasen drin hatte, wo sie mehrere Spiele am Stück verloren hat und wo sie ein bisschen hilflos aussah. Aber es war jetzt kein Match, wo wirklich ein, ja, ein radikaler Unterschied zwischen den beiden bestand.
Einen Unterschied, den möchte ich noch mit anbringen, weil den gab es. Zwischen dem 2-4 und dem 1-0 im zweiten Satz für Wondrouschowa hat Wondrouschowa 20 von 24 Punkten gemacht. Da hat Jabeur überhaupt keinen Fuß an die Erde bekommen. Da hat sie viele Fehler gemacht, sie ist ausgespielt worden von Wondrouschowa. Sie hat überhaupt keinen Rhythmus in ihr Spiel bekommen und sie wirkte von Minute zu Minute verzweifelter. Und dann habe ich zwischendurch auch so ein bisschen an Sabine Lisicki 2013 denken müssen, die ja auch damals komplett übermannt war von ihren Gefühlen, von der Nervosität etc. Es war nicht das Gleiche, weil für Jabeur war es das dritte Grand-Slam-Finale innerhalb von 12 Monaten, für Lisicki damals das allererste. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, sie war ein kleines bisschen überfordert zwischendurch.
Ja, und es gab ja eigentlich auch nur einen Weg, sich daraus wirklich zu befreien. Und das wäre eine bessere Aufschlagsquote gewesen. Wir haben häufig schon über einen Aufschlag von Jabeur gesprochen. Der war heute nicht so effektiv, weil Wondrouschowa auch in der Lage war, diesen klassisch flachen Aufschlag, den Jabeur häufig durch die Mitte spielt und mit dem sie locker 80% der Punkte gewinnt, den hat Wondrouschowa besser retourniert als andere. Aber insgesamt war die Quote halt mal wieder katastrophal schlecht. Das hat ihr in den letzten Matches noch nicht unbedingt das Bein gestellt, aber hier gegen Wondrouschowa, glaube ich, wäre das notwendig gewesen, um der Nervosität entgegenzuwirken und um eine gewisse Stabilität ins Match reinzubekommen und eben auch Läufe ins Match reinzubekommen. Eigentlich hatte sie das ja nur zweimal. Einmal, als sie eben von 2-2 auf 4-2 gestellt hat im ersten Satz und dann im zweiten Satz, als sie 0-1 und bei Aufschlag von Wondrouschowa 0-40 hinten lag und dann auf 3-1 gegangen ist. Das waren eigentlich die beiden Phasen, wo sie mal ein bisschen Stabilität gefunden hat, wo aber auch der Aufschlag ein bisschen besser gekommen ist, als er dann im Rest des Matches gekommen ist.
Ich hatte mir eine Szene aufgeschrieben im zweiten Satz bei diesem 0-1 und 0-40. Da hatte ich mir eine Szene aufgeschrieben und habe gedacht, naja, vielleicht kannst du die nachher nochmal ansprechen, sollte Ons Jabeur dieses Match gewinnen, weil das war bei 15-40, da hat sie einen Passierball angesetzt in einem Ballwechsel, in dem sie weit in der Defensive war und hat mit dem Passierball diesen Punkt gewonnen, hat auf 40-30 gestellt, hinterher noch das Break-Hole. Da habe ich gedacht, vielleicht hat sie jetzt so ein bisschen den Schlüssel gefunden, um dieses Spiel an sich zu reißen, um das Spiel dann ja auch zu übernehmen, weil auch das ist etwas, was wir hier jetzt indirekt immer angesprochen haben, aber sie hat das Spiel ja nie dominieren können, sie hat ja nie in irgendeiner Weise die Initiative in diesem Spiel übernommen, sie hat ja quasi immer reagiert. Das war der eine Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt hat sie auf dem Tablett serviert bekommen, das hat sie dann auch nicht genutzt. Bei 3-1, wie gesagt, hat sie dann nur noch ein Spiel gemacht.
Ja, und sie hatte auch im ersten Satz ein paar Punkte drin, dürften so in den Spielen, würde ich mal sagen, von 4-7 oder so gewesen sein, wo sie ein paar Mal in der Lage war, mit der Rückhand die Linie entlang zu gehen. Oder die Vorhand wirklich so zu platzieren, dass sie nah an der Linie dran war, aber es genug Spin drin war, Topspin drin war, um eine Sicherheit in den Schlägen zu haben. Das ist ihr in der Phase gelungen und das ist in der eben da von dir angesprochene Phase gelungen. Jetzt ist die Frage, wäre das Match anders verlaufen? Ich glaube, die Frage müssen wir stellen, wäre es anders verlaufen, wenn es jetzt zweite Runde in Miami gewesen wäre? Gut möglich, aber auf der anderen Seite hat Wondrouschowa eben auch schon Möglichkeiten, um Jabeur, ja, richtig aus dem Rhythmus zu bringen. Weil das Ding ist ja bei Wondrouschowa, es ist ja dann eben nicht nur, dass sie, wenn sie jetzt, sagen wir mal, klassisch zu ihrer Vorhand ansetzt, dann glaube ich, ist es schwer für Jabeur zu antizipieren, wo geht der Schlag genau hin, weil er kann die Linie entlang gehen, der kann cross gehen, mit wie viel Spin kommt er am Ende, mit wie viel Winkel kommt er am Ende. Also Wondrouschowa hat eben nicht nur die Möglichkeiten generell, sondern sie hat quasi in jedem ihrer Schläge auch noch die Möglichkeiten. Was stellt sie damit an? Was stellt sie mit ihren Stoppeln an? Was stellt sie mit ihren Volleys vorne am Netz an? Alles ist ziemlich unberechenbar. Und für eine Spielerin, die selber unberechenbar ist, aber ich glaube Stabilität von der Gegenseite schätzt, war das so ein bisschen, was sie heute den Zahn gezogen hat. Und da wird die Nervosität nicht geholfen haben.
Bei 4-4 im zweiten Satz gab es dann das entscheidende Break für Markéta Wondrouschowa. Die konnte mit ihrem zweiten Matchball konnte sie das Match dann ausservieren. Beim ersten Matchball hatte sie noch einen Doppelfehler gemacht. Und damit gewann sie mit 6-4 und 6-4 und hat ihren ersten Grand Slam-Titel geholt. Wir hören mal in die On-Court-Interviews rein mit Annabel Croft, die natürlich erstmal mit Ons Jabeur gesprochen hat. Und Ons Jabeur hat Folgendes zu Protokoll gegeben.
I think this is the most painful loss of my career. So I want to thank my team for always believing in me and we're gonna make it one day, I promise you.
Und Schabeur hatte keine leichten Minuten nach dem Match. Sie war in Tränen aufgelöst. Sie hat gesagt, es war die schlimmste Niederlage meiner Karriere. Und sie hat zu ihrem Team gesagt, wir schaffen das irgendwann. Ich verspreche es. Und es ist sehr spannend, wie sie davon zurückkommen wird, weil es ist jetzt die dritte Finalniederlage innerhalb von 12 Monaten gewesen. Und es wird nicht leichter.
Nee, und es waren ja auch unterschiedliche Gegnerinnen, unterschiedliche Situationen. Wenn sie jetzt immer auf dieselbe Art von Gegnerin oder dieselbe Situation treffen würde, könnte man sagen, naja, okay. Aber letztes Jahr gegen Rybakina ganz anderes Spiel als Wondrouschowa. Beide vollkommen neu in Grand Slam Finals, also unter gleichen Voraussetzungen reingegangen. Und Jabeur hat da ja auch das Match zu Anfang dominiert. Dann das US Open Finale gegen die Spielerin der letzten Saison, gegen Iga Świątek, die auch eine Art von Spiel hat, die Jabeur nervt. Und hier so ein bisschen ein leicht verzerrtes Spiegelbild, aber definitiv mit weniger Erfahrung, aber dafür auch nicht mit so viel Erwartung. Also drei unterschiedliche Situationen, drei Niederlagen, das ist bitter. Und jetzt wird es allerdings so erstmal darauf ankommen, schafft sie es nochmal in so eine Situation zurück? Also gar nicht, kann sie am Ende irgendwie ein Grand Slam Turnier gewinnen, sondern schafft sie es erstmal überhaupt zurück in ein Grand Slam Finale, in ein Grand Slam Halbfinale? Da müssen wir jetzt erstmal abwarten, denke ich.
Aber sie ist ja schon das Nächste, was wir haben an einer Rasenspezialistin.
Ja, also Rybakina ist vielleicht auf ihre Art auch eine.
Ja, also, ja. Aber also dieser Spielstil von Ons Jabeur, ich finde, der korreliert mit dem Rasen schon sehr, sehr gut. Kann man korrelieren sagen oder ist das der falsche Begriff? Naja, er harmoniert mit dem Rasen sehr gut.
Ja, das tut er auf jeden Fall. Also ich bin so ein bisschen gerade eben noch mal kurz gezögert im Kopf noch durchgegangen, ob mir andere Spielerinnen einfallen. Ist ja eigentlich auch nicht relevant. Sie ist auf jeden Fall eine, deren Spiel für Wimbledon gemacht ist und die auch immer ganz klar sagt, Wimbledon ist das Turnier, was ich gewinnen will.
Ja. Und Markéta Vondroušová war dann natürlich auch im On-Court-Interview bei Annabel Croft und das hat sie dazu gesagt.
Yeah, I don't really know what's happening now. It's a amazing feeling and yeah, after everything I've been through, I had a cast last year this time, so I'm just, it's amazing that I can stand here and hold this, tennis is crazy.
Tennis is crazy, sagt sie, und das völlig zu Recht. Letztes Jahr hatte sie noch den Gips um das Handgelenk nach ihrer dritten Handgelenks-OP und jetzt hält sie die Trophäe in die Höhe und das war eine Geschichte, ja, da können wir gar nicht so richtig viel mehr dazu sagen. Tennis is crazy, das hat sie ganz gut zusammengefasst, ne?
Ja, und gerade eben nach dem Anfang, den wir hier auch gegeben haben, der Sendung, es ist das Turnier der etablierten Spieler und Spielerinnen und dass sie es eben als Ungesetzte schafft, dass sie hier 4 Grand-Slam-Siegerinnen auf dem Weg schlägt, die Favoritin im Finale auflaufen lässt, tja, das ist wirklich beeindruckend. Es ist nicht komplett unerwartet, dass Vondroušová mal einen Grand-Slam-Titel gewinnen würde. Dass es in diesem Jahr auf Rasen passiert, war dann schon etwas überraschender.
Peyton Stearns, Veronika Kudermetova, Donna Vekic, Marie Buskova, Jessica Pegula, Elina Svitolina und am Ende Ons Jabeur. 5 gesetzte Spielerinnen hat sie besiegt, dazu Elina Svitolina und Peyton Stearns, die in diesem Jahr so ein kleines bisschen ihren Mini-Durchbruch geschafft hat. Soll mir niemand erzählen, dass das unverdient war.
Wobei das jetzt natürlich im Gegensatz, was ich gerade gesagt habe, keine 4 Grand-Slam-Siegerinnen waren, sondern da hatte ich, das war ja Jabeur gewesen,
genau,
der es geschafft
hat.
Genau,
sie hat 5 gesetzte Spielerinnen rausgeholt.
Genau. Das ist auch eher ungewöhnlich, weil, ne, setzt erstmal voraus oder setzt höchstwahrscheinlich voraus, dass man eine ungesetzte Spielerin ist und sich dann da durcharbeitet. Aber wenn wir nochmal auf die Namen gucken, es waren ja durchaus die Mitfavoritinnen für Wimbledon. Also ich habe noch in der Vorschau gesprochen über zum Beispiel Kudermetova, über Donna Vekic, die viele hier im Halbfinale erwartet haben.
Ich hatte Kudermetova im Finale.
Ja, und ist ja auch keine völlig crazy Vorhersage. Und am Ende ist es dann eben Vondroušová, die, das muss man ja auch sagen, bis auf das Match gegen Pegula jetzt nicht so lange Geschichten da drin hat.
Lass uns gerade noch mal einmal über das Turnier insgesamt sprechen, weil ich fand, das hat in diesem Jahr so ein bisschen den Herren den Rang abgelaufen, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Viertelfinale gesteckt mit Spitzenspielerinnen, mit Topspielerinnen hatten. Wir haben viele richtig gute Matches erlebt und insgesamt dieser Slogan, jede kann jede schlagen, ist so ein bisschen über den Haufen geworfen haben, dazu haben wir noch mit Elina Svitolina diese Geschichte gehabt mit der ukrainischen Spielerin, die ihr Comeback gibt nach Mutterschaft.
Ja, gute Viertel, gute Halbfinals. Also es ist viel passiert in dem Turnier. Wahrscheinlich hätten sich jetzt am Ende viele eben, zum Beispiel Svitolina oder Jabeur als Siegerin gewünscht. Aber wenn wir jetzt mal abseits der Geschichte nur aufs Tennis schauen, dann hat diejenige das Turnier gewonnen, die hier auch das beste Tennis gespielt hat. Und ich würde dir zustimmen, dass es auf jeden Fall ein gutes Turnier war.
Morgen gibt es das Herrenfinale. Während wir sprechen, läuft gerade das Doppel-Herrenfinale. Darüber sprechen wir morgen natürlich dann auch noch in Ausführlichkeit. Aber morgen gibt es das Herren-Einzelfinale zwischen Novak Djokovic. Und?
Carlos Alcaraz.
Warte. Zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Es ist ein Traumfinale, weil die Nummer 1 und die Nummer 2 spielen gegeneinander und auch die Nummer 1 und die Nummer 2 der Weltrangliste spielen gegeneinander. Trotzdem glaube ich noch nicht so richtig daran, dass die Nummer 1 die Nummer 2 schlagen kann morgen.
Tja, spannend wird's auf jeden Fall, denn auch da steckt jetzt natürlich sehr viel drin. Es ist möglich, dass hier auch einer von beiden die Nerven zeigen wird. Dann wird es vermutlich eher Alcaraz sein, wie wir es bei dem French Open gesehen haben. Ich glaube, es gibt eine gute Chance auf sehr gutes Tennis, wie wir es bei dem French Open zumindest in den ersten zwei Sätzen gesehen haben. Es ist ein Match, in dem Djokovic sicherlich bevorteilt ist, einfach dadurch, dass er mehr... Ich glaube, im Moment noch mehr Möglichkeiten hat, auf die er sich verlassen kann. Ich sehe keine große Schwäche in seinem Spiel. Ich bin aber zum Beispiel gespannt, was kann ein Alcaraz mit seiner Rückhand machen? Ist die wirklich schon gut genug? Ist der Slice schon gut genug? Sind die Winkel schon gut genug, um da Djokovic auf der Rückhand zu nerven? Ich meine, das hat ja Federer auf Rasen immer ganz wunderbar gemacht, dass er da den Winkel hergestellt hat, den Ball flach gehalten hat gegen Djokovic, um dann mit der Vorhand anzugreifen. Kann das ein Alcaraz? Ist das für ihn schon möglich? Kann er gut genug servieren, um da mitzuhalten? Sind die Returns auch gegen Djokovic gut genug, wie sie in den letzten Matches waren? Ich glaube, auf Seiten von Alcaraz gibt es mehr Fragen als bei Djokovic. Aber vielleicht profitiert er ja davon, dass Djokovic auch merkt, wie nah er schon wieder dem Grand Slam ist. Vielleicht zeigt Djokovic ein bisschen mehr Nerven, als er es bei den French Open gemacht hatte. Ich meine, da war er ja als Außenseiter reingegangen. Das tut er morgen auf keinen Fall. Da ist er ziemlich klarer Favorit. Also ich bin gespannt, aber es ist jetzt natürlich schwer, was anderes als Djokovic zu tippen.
Ich habe eine große Red Flag in dieser Geschichte und das ist das, was Alcaraz im Halbfinale gegen Djokovic bei den French Open gemacht hat. Und da möchte ich erstmal überzeugt werden, dass Alcaraz die Nerven im Griff hat, weil das ist keine Geschichte, wo man sagt, er hat es tennistechnisch nicht hinbekommen. Das ist eine Geschichte, die nicht durch tausendmal wiederholen vielleicht dann auch irgendwann mal beiseite gelegt werden kann. Das sind einfach normale Gefühle im Körper, gegen die man nicht so richtig ankämpfen kann. Natürlich gibt es Techniken überall, aber das muss er mir erstmal beweisen, dass er das morgen nicht in dieser Form haben wird, wie beim Halbfinale bei den French Open, wo er diesen kleinen Breakdown hatte und einfach körperlich nicht mehr entgegenzusetzen hatte.
Man kann natürlich so drauf schauen, sagen, er hatte seitdem ein paar Situationen, wo er es überstanden hat. Also das
aber nicht in dieser Situation, nicht von dieser enormen Wichtigkeit.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie willst du das simulieren? Das nochmal.
Das geht ja eben nicht. Und deswegen ist das ja für mich nach wie vor das ganz große Ausrufezeichen, was ich dahinter setze, oder das ganze große Fragezeichen, was ich dahinter setze.
Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob das morgige Match so eine Tragweite hat wie das Halbfinale bei den French Open, weil da ist er als der Favorit reingegangen und das tut er morgen nicht. Und ich glaube, das Favoritsein, das hat ihm auch zugesetzt. Klar, es war auch Djokovic und wie Djokovic da rangegangen ist, aber ich glaube, mehr war einfach, dass er Favorit war. Aber er war ja zum Beispiel hier im Viertelfinale auch Favorit gegen Rune und ich konnte das Match nicht sehen, aber was ich mitbekommen habe, hat er ja im ersten Satz zum Beispiel auch ein bisschen gezittert und hat den dann aber zum Beispiel erfolgreich überstanden. Also vielleicht gibt ihm das was, vielleicht auch nicht. Werden wir erst rausfinden, wenn wir es morgen sehen.
Ich bin noch nicht convinced, aber wir werden es morgen sehen. Das Finale ab 15 Uhr. Vorher gibt es noch das Frauen-Doppelfinale und darüber werden wir natürlich dann auch morgen sprechen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge zum Finale der Frauen. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und nach wie vor das Angebot, uns auf Steady und auf PayPal zu unterstützen. Alle Informationen dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.